Am 21. November 1943 hat Dietrich Bonhoeffer aus dem Nazi-Gefängnis an seinen Freund Eberhard Bethge geschrieben: "So eine Gefängniszelle ist übrigens ein ganz guter Vergleich für die Adventssituation. Man wartet, hofft, tut dies und jenes, letzten Endes Nebensächliches. Die Tür ist verschlossen und kann nur von außen geöffnet werden." In einer Zeitung bekennt Woody Allen, einen berühmten amerikanischen älteren Regisseur, er führe, Zitat, "ein trauriges Leben ohne Hoffnung, furchterregend und düster, ohne Ziel oder jegliche Bedeutung." Über 70 Jahre liegen zwischen den Aussagen von diesen beiden Männern. Beide im Gefängnis. Der eine eingeschlossen in ein bedeutungsloses Leben, der andere in eine ganz echte, reale Gefängniszelle, wo er auf seinen Tod wartet. Der eine führt ein trauriges Leben ohne Hoffnung, weil er atheistisch und einfach nicht glauben kann, dass jemand in der Lage ist, die Tür zu seinem Gefängnis zu öffnen. Der andere kann trotz widrigsten Umständen hoffen, weil er weiß, dass jemand die Tür von außen geöffnet hat. Genau das ist Advents- und Weihnachtsbotschaft. Dass Gott in seiner Gnade die Tür von außen geöffnet hat. In dem Text, den wir heute anschauen, lernen wir drei Sachen über Gnade. Die Andersartigkeit der Gnade, der Inhalt der Gnade und die Reaktion darauf. Jeder von diesen Aspekten ist verbunden mit einer Sache, die wir im Text über Maria lernen. Zu der Andersartigkeit der Gnade. Gott sendet den Engel zu einer jungen Frau, die Maria heisst. Vielleicht 14, 15, 16-jährig, ich weiß es nicht genau, so in dem Alter. Sie ist mit dem Josef verlobt, aber noch Jungfrau. Die Prozedur von einer jüdischen Hochzeit besteht aus zwei Stufen. Der erste Schritt war die Verlobung, wo aber auch die rechtliche Übereinkunft beinhaltet hat, dass das Paar heiraten wird und sich zur ehelichen Treue verpflichtet. Juristisch ist das dadurch besiegelt worden, dass die Familie vom Bräutigam einen Brutpreis für die Brut gezahlt hat. Der zweite Schritt war ungefähr ein Jahr später und ist durch die Heimholung der Brut und den Vollzug der Ehe gekennzeichnet. Maria war also verlobt, rechtlich gebunden an Josef. Zur Treue verpflichtet. Und zu dieser Maria kommt der Engel Gabriel und sagt zu ihr: "Sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade. Der Herr ist mit dir." Ich bin sicher, der Engel hat sich laut und deutlich ausgedrückt. Maria hat sicher akustisch alles bestens gehört. Und doch ist Maria völlig perplex und fragt sich, was das bedeuten soll. Warum ausgerechnet ich? Habe ich etwas Besonderes gemacht, dass sich Gott mir in besonderer Weise zuwendet? Nein, eben gerade nicht. Maria war weder besonders heilig, noch sonst in einer Art irgendwie speziell, dass Gott hätte müssen sagen, hey, die ist so klasse, mit ihr muss ich etwas Besonderes machen. Der Engel sagt zu der Maria, dass sie Gottes Gnade gefunden hat, frei, ohne Bedingung, ohne ihres Dazutun. Es ist Gottes gütige Initiative. Das ist die Andersartigkeit der Gnade. Und wenn du heute Morgen da hinein sitzt, dann kann ich dir auch zusagen, Gottes Gnade hat dich gefunden. Gott hat sich dir in deiner Gnade zugewendet, sonst wärst du gar nicht da. Du stehst also in der gleichen Position, wie Maria gestanden ist. Schon ganz am Anfang vom Christentum, bei der Ankündigung von der Geburt von Jesus, wird deutlich, dass der christliche Glaube fundamental anders ist als jede andere Religion, als jede andere Philosophie oder jedes andere Glaubenssystem von dieser Welt. Normalerweise wird deine Funktionsweise so erklärt: Indem du dich anstrengst, indem du leistest und gewisse Sachen machst, kannst du dich Gott nähern. Selbst die Philosophie, wo es nicht einmal einen persönlichen Gott gibt, kommt das so vor: Man muss etwas Bestimmtes tun, um zu Höherem, um zu Besserem, um zu Spirituellerem zu gelangen. Das bessere Leben ist jenseits vom Gefängnis und du musst die Türen selber aufmachen. Sie muss von innen geöffnet werden. Der christliche Glaube bedeutet, Gott kommt, um das zu tun, was wir nicht tun können, nämlich die Tür öffnen, und zwar von außen. Nicht einmal einem Woody Allen wird es gelingen, die Tür von seinem erfolgreichen, luxuriösen Hochglanzgefängnis aufzumachen. Er weiß es und sagt traurig: Hier ist mein Leben. Ich finde es nicht besonders aufregend, aber ich bringe die Tür nicht auf. Gott öffnet Türen von außen. Maria erlebt da, was unzählige Menschen nach ihr erlebt haben und du heute auch erleben kannst. Gott kommt zu uns in seiner Gnade. Das ist die Andersartigkeit von der Gnade. Was ist der Inhalt von dieser Gnade? Also die Andersartigkeit: Gott kommt, schenkt sich, wendet sich dir in deiner Gnade zu und macht deine Tür vom Gefängnis von außen auf. Der Engel erklärte Maria, was diese Gnade bedeutet. Vers 31 bis 33. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Gabriel kennt die Bibel und in Bezug auf das Alte Testament, die 2. Samuel 7, Vers 13. Obwohl zu der damaligen Zeit das davidische Königshaus seine Macht und seinen Einfluss fast komplett verloren hat, ist doch im Judentum so die Hoffnung bestanden, dass irgendwann das Reich wieder aufersteht tut. Es war eine Hoffnung da gewesen, auf das ewige Reich. Insofern ist die Botschaft von Gabriel enorm bedeutungsvoll und rennt eigentlich offene Türen ein. Maria soll den ewigen Herrscher zur Welt bringen, auf den alle warten. Kaum verwunderlich ist die verwirrte Reaktion von der Maria, die sagt: Aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Muss ich das hier mal vorstellen, was das bedeutet hat. Für die junge Frau. Maria ist total verwirrt. Sie kennt die biologischen Abläufe. Ohne Mann keine Schwangerschaft. Mindestens das Mal ist es noch so gewesen. Und jetzt wird es spannend. Viele Skeptiker von der Jungfrauengeburt von heute denken, dass die Leute das Mal vielleicht daran geglaubt haben. Aber in der aufgeklärten Gesellschaft von heute kann man doch so etwas gerade vom Tisch wischen. Die Jungfrauengeburt. Ganz so leichtfertig sollte man das aber nicht argumentieren. Weil wenn dort mal für Jungfrauengeburt dreh war, ist das genauso lächerlich gewesen wie für uns heute. Maria hat zugelassen und denkt: Wow, hat nicht gedacht. Wow, wieder mal Jungfrauengeburt. Und damals bin ich es halt. Hammer. Da hat sie nicht gedacht. Maria hat ganz genau gewusst, wenn Gott diesen Plan durchzieht, so wird ein Wunder geschehen. Das Wunder besteht weniger darin, dass eine Frau ohne Beteiligung von einem Mann schwanger wird. Spätestens in der modernen Fortpflanzungsmedizin ist das auch kein Problem mehr. Das Wunder von der Jungfrauengeburt besteht darin, dass der Höchste Gott selber Mensch wird. Das ist das Wunder von der Jungfrauengeburt. Dass der Höchste, dass Gott selber Mensch wird. Der Gabriel erklärt ihr, wie die Zeugung vor sich geht. Und zwar steht im Vers 35: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Das Wort überschatten kennen wir in anderem Kontext in der Bibel, aus dem ganzen Alten Testament, 2. Mose 40. Dort ist das Zelt Gottes, das Zelt, das Israel dort die Wüste mitgenommen hat, um Gott zu begegnen, ist von einer Wolke überschattet worden. Also auch das Wort überschatten. Und die Herrlichkeit vom Herrn hat das Innere erfüllt. Gott war anwesend. Seine Herrlichkeit war physisch so präsent, dass der Mose nicht mehr hätte können ins Zelt hineingehen können. Um die Präsenz Gottes, die Herrlichkeit vom allmächtigen Gott kommt zu uns. Das ist Gnade, das ist das Wunder. Ein guter, weiser persischer König hat seine Untertanen geliebt und hat großes Interesse daran gezeigt, zu erfahren, wie es ihnen geht. Er will mit eigenen Augen sehen, wie sie leben, was ihre Freuden und Nöte vom Alltag sind. Darum hat er sich inkognito unter das Volk gemischt. Er hat alte Kleider angelegt, hat Kleider angelegt von einem Arbeiter oder von einem Bettler und hat die Ärmsten von den Armen besucht. Eines Tages kommt er zu einem sehr armen Mann, wo es im Keller, es im düsteren, kalten Keller unten gewohnt hat. Obwohl er ihn nicht kennt, isst er mit ihm sein Essen. Man müsste eigentlich sagen, isst er mit ihm sein Fraß. Er redet mit ihm und hat eine gute Zeit. Er ist gütig mit ihm, ermutigt ihn und geht dann wieder. Nach ein paar Tagen kommt er nochmal zurück und tut sich zu erkennen geben als König. Und rechnet damit, dass er jetzt mit dem einen oder anderen Wunsch von dem armen Mann konfrontiert wird. Der sagt aber zu ihm, du hast deinen Palast und deine Herrlichkeit verloren, um mich in meinem dunklen und schmutzigen Kellerloch zu besuchen. Du hast das Essen gegessen, das ich jeden Tag essen muss. Und du hast gütig und gnädig mit mir geredet. Du hast Freude in meine Seele gebracht. Weißt du hast vielen Menschen grossartige Geschenke gemacht, aber mir hast du dich selber geschenkt. Der König von der Herrlichkeit verlässt seine Herrlichkeit im Himmel und schenkt uns sich selber. Wahrscheinlich sind wir Menschen, die oft lieber das Geschenk hätten vom König, aber nicht ihn selber. Vielleicht ist das eine von unseren grossen Nöten in der Christenheit. Wir möchten gerne Geschenke von ihm, aber nicht ihn selber. Ich komme darauf zurück. Der Heilige Sohn Gottes wird Menschen, kommt von außen und öffnet die Tür von unserem Gefängnis. Das ist der Inhalt der Gnade. Und jetzt noch die Reaktion. Maria wird ja mit ihrer Reaktion zu einem riesigen Vorbild. Und zwar antwortet sie, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Das ist eine unglaubliche Reaktion. Maria bringt eindrücklich zum Ausdruck, dass sie akzeptiert, was Gott mit ihr vorhat. Er sagt zu Gott, zum Engel, wenn du oder zu Gott, wenn du in deiner Gnade so an mir handeln willst, dann bin ich dabei. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, welche Konsequenzen das hat. Aber du bist Gott und ich bin deine Dienerin. Was du willst, soll passieren. Da ist mein Leben, ich gebe es dir. Ich springe. Das ist keine spirituelle oder romantische Kurzschlussreaktion im Angesicht von einem Engel. Maria weiß ganz genau, dass sie ihre Reputation, ihren Ruf aufs Spiel setzen tut. Der Josef wird sagen, wenn du mir untreu bist, dann ist es mit unserer Beziehung. Vielleicht wird sie sogar gesteinigt. Sie wird alleinerziehend sein, was damals eine Katastrophe war. Ob schon sie die Konsequenzen kaum können absehen. Sie hat nicht gewusst, wenn sie springt, was sie erwartet. Sagt sie, wenn du Gott dich mir in deiner Gnade zuwendest, dann kann ich nicht anders, als zu sagen, da ist mein Leben. Eine Frau kommt in die Gemeinde und sagt zum Pastor, weißt du, bis jetzt habe ich immer nur gehört, dass ich mich anstrengen muss. Wenn ich gut bin, dann nimmt Gott mich an. Das ist die Botschaft, die ich seit vielen Jahren gehört habe. In der Kirche, die Hai und überall. Und jetzt höre ich hier das Evangelium von der Gnade und ich höre von dieser Andersartigkeit von der Gnade. Ich höre von der Gnade in Jesus Christus und es verwirrt mich. Es macht mir sogar Angst. Wenn ich durch meine guten Werke erlöst werde, dann gibt es für das, was Gott von mir verlangen oder zumuten kann, eine Grenze. Wenn ich etwas leisten muss, wenn ich etwas verdiene, dann gibt es eine Grenze, die Gott von mir verlangen kann. Das ist ein Handel. Das ist wie beim Steuerzahlen. Indem ich die Steuern zahle und ich gewisse Rechte mir erarbeite. Zum Beispiel, dass das Kind gratis in die Schule kommt. Ich habe meine Pflicht tun und jetzt habe ich ein Recht darauf, etwas vom Leben zu haben. Aber wenn ich ein Sünder bin, der allein aus Gnade erlöst bin, dann gibt es nichts, was Gott von mir nicht verlangen kann. Das Evangelium von der Gnade kann Angst machen. Ich verstehe die Frau, die sagt, das macht mir Angst. Wenn man Konsequenzen ausrechnet, dann merkt man, das kann uns Angst machen. Ich habe so ein Bild gehabt, so von einem Basejumper, den wir hier jetzt gerade gesehen. Und da könnte er sicher sein, wenn der da vorne auf dem Felsen abspringt, der muss gegen seine Angst ankämpfen. Und dann muss ich überlegen, bin ich bereit zum Springen? Weil wenn ich nicht springe, dann habe ich die Sicherheit, dann habe ich sicheren Boden unter den Füßen. Ich weiß, was ich habe. Wenn ich springe, bin ich darauf angewiesen, dass ich gehalten werde. Und ich habe so ein Bild gehabt und gedacht, so Zehntalkirche ist so eine Schnittmenge von Menschen, die auf dem Felsen oben stehen und Menschen, die gesprungen sind. Und es gibt gute Gründe, um auf dem Felsen oben zu bleiben. Aber du wirst keinen Spass haben. Wenn der auf dem Felsen oben bleibt, weißt du, früher als kleine Buben sind wir auf den 5 Meter rauf. Und haben gewartet, dann geschaut, die gesprungen sind und haben mega, mega eilig auf dem Herz gehabt, hey, das will ich auch machen. Und es war mega schlimm, weil ich wieder das Stegli ab, weil man den Mut nicht gehabt hat. Aber wenn man dann gesprungen hat, wenn man die Angst überwunden hat und gesprungen ist, dann nachher, wow, das war Adrenalinausstoß, das war cool. Dann ist man genommen gegangen. So stelle ich mir das einfach. Und so ist es eben auch mit dem Glauben. Glauben an Jesus, Vertrauen an Jesus heisst, ich springe, auch wenn ich nicht weiss, auf mich zukommt. Was haltet uns ab vom Springen? Zum Beispiel, was uns könnte abhalten, die lächerliche Vorstellung, ich wäre mein eigener Herr und hätte mein Leben ganz gut im Griff. Was für eine lächerliche Vorstellung. Wir glauben es aber. Wie viele von uns glauben, wir haben das Leben im Griff? Wenn wir auf dem Felsen stehen, dann weiss ich, was ist und ich habe es im Griff. Wie schnell passiert etwas im Leben und wir merken, wir haben überhaupt nichts im Griff. Der zweite Grund ist, manche verzweifelte Versuche, Gott in unserem Verstand zu packen und auf jede Frage eine Antwort zu finden. Es gibt Menschen, die bleiben stehen, weil sie sagen, ich habe noch Fragen zum Glauben. Und die bleiben jahrelang stehen auf dem Felsen, weil sie immer noch Fragen haben. Und die haben Fragen, die sie seit 2000 Jahren nicht können beantwortet werden und bleiben immer noch stehen, weil sie können, sie können jetzt beantworten. Was uns auch auf dem Felsen behalten, ist das traurige Bestreben, mir durch tugendhaftes Leben die Liebe Gottes zu verdienen. Oder einfach nicht zu glauben, dass wenn ich springe, dass der Gott mich haltet. Hat Maria gewusst, wenn sie springt, ob Gott sie haltet? Sie hat keine Ahnung gehabt. Und doch sage ich, es ist die einzige Möglichkeit, es ist die einzig richtige Reaktion, die einzig angepasste Reaktion auf das, dass Jesus sich selber hingegeben hat. Dass wir uns auch das ganze Leben hingehen. Dass wir alles zurücklassen, wo wir glauben, das gibt uns Sicherheit. Und ich weiss aus vielen Gesprächen, wir haben viel zu viele Leute, die hier stehen bleiben, die in den Kirchen gehen, aber immer noch auf dem Felsen stehen und sich selber vormachen, sie sind religiös sozialisiert und es stimmt alles, aber sie sind nie gesprungen. Und ich lade dich in deren Adventszeit ein zum Springen. Aber ich glaube, wir können nur springen, wenn uns bewusst wird, dass Jesus sich als ganze Person uns verschenkt hat. Er hat nichts zurückgehalten. Ich glaube, wenn wir jahrelang auf dem Felsen stehen und nicht springen, 4 Jahre, 5 Jahre, 6 Jahre, ich glaube, dass irgendwie die Nöte und die Sorgen vom Alltag uns ersticken. Und wir irgendeines Tages sagen, es hat nichts gebracht. Glauben war es auch nicht gewesen. Dabei sind wir gar nicht gesprungen. Wir wissen es gar nicht. Ich habe das so aufs Herz bekommen, die Botschaft, die Woche. Wir sind Menschen, die springen. Und alle, die mitlesen, haben gemerkt, das war jetzt ein Einschub, der nicht geschrieben war. So. Maria hat sofort realisiert, als der Engel mit ihr gesprochen hat, dass sie die Angst mal überwinden muss. Ihr ist bewusst gewesen, dass es nichts gibt, was Gott nicht von ihr verlangen kann. Und ich sage dir heute ins Gesicht, es gibt nichts, was Gott nicht kann verlangen von dir. Es gibt nichts. Und da braucht Mut. Da braucht Mut zum Springen. Maria hat zu jenem Zeitpunkt herzlich wenig gewusst, was aus dieser Geschichte werden wird. Wir haben das volle Bild. Wir haben einen grossen Vorteil. Wir haben das volle Bild. Und wissen, dass Jesus gekommen ist, dass seine Herrlichkeit für uns, dass er seine Herrlichkeit für uns verloren hat. Wir wissen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, um dies, um mein Gefängnis von außen zu öffnen. Er hat das Leben gelebt, wo wir hätten leben sollen. Er ist dort tot gestorben, wo wir hätten sterben müssen. Er hat sich selber hingegeben. Wie viel mehr sind wir gefordert, uns ganz Jesus hinzugeben? Wenn wir Gnade von Gott empfangen haben und aus dieser Gnade leben, muss uns klar sein, dass es dann nichts gibt, was Gott nicht von uns verlangen kann. Wenn Gott in seiner Gnade in deinem Leben die Tür von außen geöffnet hat, dann kann es darauf nur eine einzige Reaktion geben, nämlich die von der Maria. Das ist keine Leistung, sondern eine Reaktion auf Gnade. Maria hätte nichts dazu beitragen können, dass das passiert ist, was der Engel angekündigt hat. Das Einzige, was sie tun konnte, ist sagen, okay Gott, wenn du mich mit deiner Gnade zuwendest, dann stelle ich dir mein Leben zur Verfügung. Der Francis Schäfer nennt das aktive Passivität. Aktive Passivität. Wir empfangen passiv, völlig unverdient und ohne unser Zutun Gottes Gnade. Darauf reagieren wir aktiv, indem wir sagen, Herr, dein Wille für mein Leben soll geschehen. Das ist die aktive Passivität. Das hat nichts mit Leistung zu tun. Das ist eine Antwort auf Gnade von Gott. Wie auch immer meine Geschichte aussieht, wie auch immer meine gegenwärtigen Lebensumstände sind, du weißt das alles, dir gehört mein Leben. Ich diene dir. Ich diene dir mit meiner Nähe. In meiner Nähe soll dein Wille geschehen. Ich diene dir mit meiner Zeit. In meinen Prioritäten soll dein Wille geschehen. Ich diene dir mit meinen Gedanken. In meinen Gedanken soll das zum Tragen kommen, was dir wichtig ist. Ich stelle mich dir zur Verfügung, ich diene dir. Ich stelle dich mir sogar zur Verfügung in all meiner Schwachheit, in all meinen Zweifeln und in all meinen Grenzen. Mit meiner Gebrochenheit mitten in meinem Gefängnis. Du bist der Herr. Und weil du ein gnädiger Herr bist, gibt es nur eine Antwort auf deine Gnade, da ist mein Leben. Ich bin Dienerin, ich bin der Diener vom Herrn. Was du möchtest, soll mit mir geschehen. Wenn das deine ehrlich, passive, aktive Antwort ist auf Gottes Gnade, dann kann Gott Erstaunliches tun in deinem Leben. Wie bei der Maria, wie beim Basejumper. Du wirst erleben, es reicht. Du wirst Abenteuer erleben. Du wirst Gott erfahren in deinem Leben. Und es gibt nichts Besseres. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dein Sohn, dass du auf die Welt gekommen bist, in der Person von Jesus Christus. Und Herr, ich bitte dich von heute Morgen, dass wir das verstehen, dass das tief in unsere Herzen sinken kann. Tu dir das Wunder durch den Heiligen Geist, dass du dich als ganze Person uns verschenkst. Herr, danke dir von ganzem Herzen dafür. Und ich bitte dich, dass jeder von uns auch eine persönliche Antwort, eine persönliche Reaktion auf die Gnade kann machen. Herr, du weißt, was bei jedem Einzelnen dran ist. Ich bitte dich darum, dass du uns wirken tust. Herr, schenk du, dass Menschen, die schon jahrelang auf dem Felsen stehen, dass sie den Mut finden zum Springen. Tu du das Wunder. Amen.